wir müssen uns klar machen, dass auch das Virus, das ja der eigentliche Trigger dieser Erkrankung ist, das auslöst, letztendlich sich verändert permanent. Und viele Erkenntnisse, die wir schon über Long- und Post-Covid haben, sind aus einer Zeit, in der wir andere Spezies-Typen des Virus gesehen haben, der Wildtyp-Virus, die ist Alpha, alle wissen von den Delta-Viren, jetzt ist das Omikron-Virus in der Diskussion. Das heißt, auch von der Seite eine permanente Veränderung. Und unser Erkenntnisgewinn ist deshalb relativ dynamisch. Das heißt, es müssen Studien auch teilweise nochmal überprüft werden, wiederholt werden. Und es fehlen uns auch ganz wichtige Aussagen, die wir jetzt erst langsam in neuen Studien besser adressieren können. Zum Teil gibt es jetzt einige Studien, die auch schon ein bisschen Erkenntnisgewinn haben.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Mitten in der vierten Welle berichtet dieser Podcast weiterhin von den Menschen, die sich in dieser immer noch besonderen Situation für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1 Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Jeder Zehnte an Corona Erkrankte bekommt es. Und viele wissen es gar nicht. Das Long-Covid-Syndrom, auch Post-Covid genannt, wird immer wichtiger, je länger diese Pandemie andauert. Aber was ist das eigentlich genau? Und wie kann man herausfinden, ob man es hat? Was kann man dagegen tun? Und wie groß ist das Problem speziell bei Jugendlichen? Darüber sprechen wir mit Professor Benedikt Fritsching. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Heidelberg, arbeitet dort in einer Corona-Schwerpunktpraxis und ist Partner im Long-Covid-Netzwerk Rhein-Neckar. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's Ihnen? Sie kommen wahrscheinlich direkt jetzt von Ihrer Arbeit aus der Praxis hier zu uns im Studio gefahren.
Einen langen Arbeitstag, viele Einsätze, viele kranke Kinder gesehen und jetzt bin ich hier.
Wir reden über Long-Covid und da sollten wir vielleicht mal kurz definieren, was ist das eigentlich, dieses Long-Covid?
Es sind Folgeerscheinungen im Grunde nach einer akuten Covid-Erkrankung. Es gibt Definitionen von Long-Covid, spricht man typischerweise, wenn über 4 Wochen einer Erkrankung hinaus Beschwerden bestehen. Allerdings muss man sagen, wir sind in der Wissenschaft und als Mediziner noch nicht so eindeutig, was genau diese Folgeerscheinungen bedeuten und wie lang anhaltend sie sind.
Wann wurde denn überhaupt herausgefunden, dass es so eine Erkrankung überhaupt gibt? Wie kann man das rausfinden? Es sind ja gerade spezielle Zeiten. Also Sie beschäftigen sich ja gerade mit einem Krankheitsbild, das es so vorher nicht gab. Das ist ja für Sie gar nicht so was Gewöhnliches. Nicht das, was Sie unbedingt jeden Tag machen.
Das ist tatsächlich so und die Situation ist dynamisch. Sie alle Bürgerinnen und Bürger erleben das jeden Tag, neue Informationen, die über die Pandemie, über die Covid-Erkrankung in den Medien sind, die gewonnen werden, die anderes Wissen wieder korrigieren und teilweise auch richtige Widersprüche. Und das ist die Dynamik, die wir ständig erleben. Da ich sowohl Wissenschaftler als auch Kinderarzt bin, erlebe ich sozusagen die Kehrseiten der Wissenschaft in der praktischen Tätigkeit. Das heißt, die Unsicherheit, die wir in der Wissenschaft gang und gäbe, akzeptieren, weil Wissen eben kein stabiles Gebilde ist, die ist schwierig dann in der klinischen Anwendung. Wenn ich als Kinderarzt bin, möchte ich gerne ein sicheres Fundament haben. Und dieses Fundament habe ich bei der Covid-Erkrankung noch nicht. Und so ist das auch mit den Folgeerscheinungen. Die traten einfach auf infolge einer Erkrankung. Es gab dann immer mehr Fälle von Patienten, die anhaltend Beschwerden hatten oder später Beschwerden nach 3 Monaten immer noch entwickelten und nicht besser wurden. Und so entstand das. Also es ist eine reine Beobachtung, die Ausgangspunkt ist.
Ist ja auch schwierig für die Bevölkerung, wenn man das mal so sagen kann. Denn ständig prasseln neue Informationen auf uns ein. Wir wissen nicht ganz genau, was passiert da eigentlich. Bei Long-Covid ist es ganz schwierig, weil das betrifft ja häufig Patientinnen und Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, dann aber vielleicht gar keine schweren Symptome hatten. Sind das eigentlich die einzigen, die diese Erkrankung dann haben?
Also es ist sicherlich sehr heterogen und man muss auch unterscheiden, ob es Kinder oder Erwachsene sind. Wir alle wissen ja, dass bei Erwachsenen mit höherem Alter oft schwerere akute Verläufe leider stattfinden und diese Patienten haben dann beispielsweise nach einer intensivpflichtigen Behandlung, sie überlassen die Intensivstation in lange Rehabilitation vor sich und dann halten auch noch Beschwerden an. Das ist aber ein anderes Szenario als bei einem Kind, was beispielsweise einen milderen Verlauf hatte mit einzelnen Symptomen, die aber auch anhalten könnten. Andere kommen neu hinzu und so haben wir eine ganz heterogene Gruppe. Das heißt, wir können gar nicht sagen, es ist eine ganz klar definierte Erkrankung, die gleich ausschaut im Erwachsenen- wie Kindesalter. Und dann kommen noch viele andere Faktoren hinzu. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass auch das Virus, das ja der eigentliche Trigger dieser Erkrankung ist, das auslöst, letztendlich sich verändert permanent. Und viele Erkenntnisse, die wir schon über Long- und Post-Covid haben, sind aus einer Zeit, in der wir andere Spezies-Typen des Virus gesehen haben, den Wildtyp-Virus, die ist Alpha, alle wissen von den Delta-Viren, jetzt ist das Omikron-Virus in der Diskussion. Das heißt, auch von der Seite eine permanente Veränderung. Und unser Erkenntnisgewinn ist deshalb relativ dynamisch. Das heißt, es müssen Studien auch teilweise nochmal überprüft werden, wiederholt werden. Und es fehlen uns auch ganz wichtige Aussagen, die wir jetzt erst langsam in neuen Studien besser adressieren können. Zum Teil gibt es jetzt einige Studien, die auch schon ein bisschen Erkenntnisgewinn haben.
Also ganz schwer zu durchsteigen. Das mal ganz als kurzes Fazit dieser Antwort. Und das gilt ja im Prinzip nicht nur für Long-Covid, sondern auch für eigentlich alle Informationen, die wir zu diesem Virus haben und immer wieder bekommen. Die, hab schon gesagt, prasseln ständig auf uns ein, machen uns unsicher, verunsichern uns. Kommen wir mal zurück zu Long-Covid. Also wie kann ich denn jetzt rausfinden? Also Beispiel, ich hatte jetzt vielleicht eine Infektion, da ist gar nicht viel gewesen und ich denke mir, mein Gott, Corona ist doch gar nicht so schlimm. Und dann ein halbes Jahr später kriege ich dann bestimmte Symptome. Wie kann ich feststellen, dass ich vielleicht irgendwas habe?
Genau, es gibt ja Patienten, die haben einfach anhaltend Beschwerden mit Beginn der Covid-Erkrankung über die typischen 4 Wochen hinaus. Und dann gibt es Patienten, die haben die Beschwerden sogar nach 3 Monaten. Und dann muss man immer die Frage stellen, was ist eigentlich der Grund für die Beschwerden? Ja, also wenn man zum Beispiel unsere Kinder und Jugendlichen betrachten, die sehr viel auch unter Kontaktreduktion schon gelitten haben und leiden, dann können das auch Ursachen sein für manche Beschwerden. Und gleichzeitig muss man auch dran denken, es kann auch was ganz anderes sein. Einfach Erkrankungen, die es auch ohne Covid und vorm Covid-Zeitalter gab, die kommen mit in die sogenannte Differentialdiagnostik mit rein. Das heißt, die Bildung dieser Erkrankung, dass man wirklich sagt, es ist ein Verdacht auf so ein Long- oder Post-Covid, vor allem auf das Post-Covid, ist eine Ausschlussdiagnose. Und Ausschlussdiagnose heißt immer, wir müssen eigentlich andere Ursachen sicher ausschließen, bevor wir uns festlegen, dass hier ein Verdacht oder auch fast schon ein Beleg für diese Erkrankung vorliegt.
Also so eine Art Ausschlussdiagnose, wenn man alles andere ausgeschlossen hat. Aber mit welchen Symptomen kommen denn die Patienten so ganz spezifisch? Was haben die denn?
Genau, fällt einfach auf, dass bei den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel sehr viele ein Erschöpfungssyndrom haben. So ein Fatigue-Syndrom, fühlen sich sehr müde, wie ausgebrannt, haben Leistungsdefizit. Und dann gibt es aber auch Kinder, die haben so einen anhaltenden Husten, der einfach nicht weggeht. Haben vorher nie eine chronische Erkrankung gehabt, kein Asthma zum Beispiel. Und dann gibt es Kinder, die haben schwere psychische Störungen, Angststörungen, die vermehrt auftreten, Anpassungsstörungen. Und dann gibt es Kinder, die haben komische Schmerzsyndrome. Das heißt, sie fühlen Irritationen im Hals oder einen Druck auf der Brust, andere Bauchschmerzen. Man sieht, es ist eine ganz schöne Bandbreite.
Sie sprechen jetzt speziell von Kindern, aber eigentlich auch Erwachsene.
Bei den Erwachsenen kommen auch ähnliche Symptome vor. Ein bisschen häufiger ist da tatsächlich auch sowas wie ein anhaltender Geschmacksverlust. Das ist gar nicht so häufig für Jugendliche und vor allem die Kinder beschrieben. Das ist eher zeitlich limitiert. Und dann sehen wir auch zum Beispiel bei den Erwachsenen etwas, was viele bedrückt, einen temporären Haarverlust. Das ist zum Beispiel auch ein Problem. Mhm. Und so unterscheiden sich ein bisschen die Beobachtungen von den Kindern und Jugendlichen von den Erwachsenen. Und man muss bei den Erwachsenen, wie ich es auch schon vorhin gesagt hatte, auch noch hinzufügen, dass wir natürlich Folgen von massiv nötiger Intensivmedizin sehen, wir zum Glück im Kinder- und Jugendlichenbereich nicht so oft haben.
Das sind natürlich die ganz schweren Fälle, aber ja zum Glück die selteneren Fälle. Also häufiger ist ja tatsächlich, dass die Patienten eigentlich milde Symptome hatten, als die Infektion tatsächlich da war. Und dann ist die ja abgeklungen und Long-Covid kommt dann später. Da gibt es ja noch mehr Symptome. Sie haben erzählt von dieser Müdigkeit, von Konzentrationsstörungen. Und es wird ja viel darüber berichtet, dass Long-Covid auch richtig Symptome, die das Gehirn betreffen, machen. Ist das auch häufig aufgefallen?
Also es ist ja tatsächlich so, dass wir annehmen, dass diese Erkrankung den ganzen Körper involvieren kann. Und das kann geschehen, vor allem über Blutgefäße. Das heißt, es gibt die Hypothese, dass wir Entzündungsprozesse um die Blutgefäße haben. Und jeder kann sich vorstellen, Blutgefäße erreichen den ganzen Körper, auch bis zum Gehirn. Der Geschmacksausfall, den viele akut wahrnehmen, ist im Prinzip eine neurologische Störung. Eine Störung der Sensorik im Nervensystem und damit eine neurologische Symptomatik. Und es gibt aber auch andere Symptome, die jetzt nicht das Gehirn betreffen und auch die Psyche. Und im Kinder- und Jugendlichenbereich haben wir die zum Beispiel durch Schmerzen und Irritationen, also ein Druckgefühl, was ich vorhin schon sagte, und auch im Abdomen. Aber das ist auch nicht auseinander komplett zu deklinieren, denn wir sehen den Patienten ja als Ganzes. Das, was der Patient sozusagen an Störung wahrnimmt, ist immer Abbild von seiner ganzen Befindlichkeit der Seele und dem Körper. Und deshalb müssen wir auch die Kinder und Jugendlichen bei diesem Problem uns unbedingt gesamt anschauen. Denn, wie ich schon sagte, es ist eine Ausschlussdiagnose und wir dürfen nicht trügerisch und vorschnell sagen, ja, wir haben hier das Virus nachgewiesen und jetzt hat das Kind beispielsweise eine psychosomatische Erkrankung von der Ausprägung der Symptome und damit ist es ein Post-Covid. Das wäre unsicher. Wir müssen uns fragen, gibt es andere Ursachen und sollten die prüfen und dann ausschließen, bevor wir uns festlegen, dass das mit Covid zu tun hat.
Also ich sehe, da gibt es eine gewisse Schwierigkeit in der Diagnose auch für Sie als Ärzte, die sich mit Long-Covid auseinandersetzen. Was hören Sie denn von den Patienten? Also womit kommen die zu Ihnen? Was erzählen die Ihnen? Weil das klingt ja alles so nach Symptomen, die jetzt nicht unbedingt so ganz speziell sind, wo man auch vielleicht lange mit rumläuft. Es gab ja auch eine Studie der IKK Südwest und die haben ja herausgefunden, dass tatsächlich nur ein Drittel der Patienten mit diesen Symptomen überhaupt zum Arzt gehen.
Tatsächlich ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass viele Menschen bei milderer Symptomatik nicht zum Arzt gehen und das berichten. Im Kinder- und Jugendlichenbereich ist es zum Glück auch so, dass viele Symptome selbstlimitierend sind nach einer gewissen Zeit, also zum Beispiel Zeitrahmen ein halbes Jahr. Und das ist auch eine ganz wichtige Aussage, wenn man zum Patienten begegnet oder den Eltern. Tatsächlich sind die Symptome, die die Patienten vorbringen, ganz, ganz unterschiedlich. Wir erleben es oft, dass so ein Druckgefühl auf der Brust, dass man dann wenig mit einer strukturellen Diagnostik wirklich objektivieren kann, dass das subjektiv zu hohem Beschwerdemaß führt, zu einer Einschränkung und einem hohen Krankheitsgefühl. Und so müssen wir jeden Patienten einzeln wahrnehmen und ernst nehmen in seiner subjektiven Erleben, denn jeder Patient hat eine andere Einschätzung seiner Beschwerden. Also es bedeutet, es gibt da keine Kategorisierung, dass wir sagen, das ist bedeutungslos, das ist sehr subjektiv, sondern auch das subjektive Erleben bei diesen Symptomen spielt eine große Rolle.
Es hört sich aber auch so an, als wäre es auch für die Patienten nicht ganz einfach herauszufinden, was jetzt eigentlich hinter diesen Symptomen steckt. Vielleicht kann man es ja am Zeitraum so ein bisschen festmachen, also wie long ist denn dieses Long-Covid? Also in welchem Zeitraum nach der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus tritt das denn auf? Sind es eher Wochen, sind es eher Monate?
Über 4 Wochen hinaus anhaltende Beschwerden, da könnte ein Verdacht bestehen, also nach Beginn der Covid-Erkrankung auf ein Long-Covid. Auch da muss man immer wieder sagen, kann ein Patient beides haben. Der kann eine Covid-Erkrankung haben und dann in der Zeit beginnt eine Birkenpollenallergie. Dann hat er auch unter Umständen Atemprobleme, Druckgefühl. Und das müssen wir wirklich rausfinden als Ärzte, dass hier nicht wir die falsche Diagnose stellen. Und was Sie so ein bisschen vielleicht auch bei diesen Fragen merken, dass es viel, viel schwieriger ist, als Behandler, Diagnostiker, Therapeut einzelne klare Definitionen den Patienten zu liefern, woher seine Beschwerden kommen. Dagegen die Wissenschaft, die tut sich in Studien ein bisschen leichter, denn sie mittelt die Ergebnisse und kann uns sagen, aha, Kinder und Jugendliche oder Erwachsene, die am Covid gelitten haben, entwickeln etwas häufiger die und die Symptome im Vergleich zu anderen.
Also für Sie als Wissenschaftler natürlich vielleicht auch einfacher, das Ganze in der wissenschaftlichen Aufbereitung zu verstehen, als tatsächlich in der Praxis. Auch für die Patienten ist es relativ schwierig, das hatten wir gesagt. Also wir wissen, so und so lange muss es ungefähr bleiben, wissen wir aber auch nicht ganz genau. Kann das denn sein, dass man diese Erkrankung dann auch erst dann bemerkt, wenn man zum Beispiel die eigentliche Infektion mit dem SARS-CoV-2, also mit Corona, überhaupt gar nicht bemerkt hat? Weil muss ja davon ausgehen, dass es auch eine Dunkelziffer gibt an Menschen, die Virusinfektion schon durchgemacht haben, aber vielleicht gar nicht getestet wurden.
Genau, und das haben wir gerade bei Jugendlichen und Kindern ja sehr oft. Und Menschen kommen ja mit ihren Beschwerden. Sie kommen ja nicht, weil sie sagen, ich weiß, ich habe das gehabt und deshalb kommt das her, sondern sie kommen mit ihren Beschwerden und berichten, was sie haben. Sie leiden an etwas. Und das müssen wir dann aufnehmen, einsortieren. Kann das damit zusammenhängen? Und da ist es auch so, dass wir uns nicht sozusagen, wie ich es auch sagte, vorschnell auf eine Diagnostik festlegen sollen. Andererseits können wir dem Patienten auch erklären, dass diese teilweise unspezifischen Symptome, die so fluktuierend erscheinen, die aber nicht weggehen, dass diese Symptome auch andere Menschen haben, dass sie also nicht auf einem völlig unsicheren Boden vor uns stehen oder sitzen, sondern dass das anderen Menschen auch so geht und dass wir jetzt uns dem Problem widmen können und wachsend auch Angebote haben, was weitere Diagnostik angeht und auch Behandlung. Das heißt, als dem Patienten ist wichtig, draußen auch zu sagen, es ist nicht so, dass die Medizin diesem Patienten kein Angebot macht.
Also Sie können helfen und auch nicht alle Patienten müssen unbedingt jetzt deswegen direkt in eine Behandlung gehen. Das verstehe ich so. Trotzdem ist ja ein Problem, dass man sich praktisch rechnerisch ja eigentlich so erdenken kann, dass es irgendwann zu einem größeren Problem, auch zu einem Massenphänomen wird. Wir haben ungefähr 6 Millionen Infizierte bisher. 10% davon kriegen Long-Covid. Das ist eine ganze Menge. Es sind über 500.000 Betroffene in Deutschland. Potenziell Betroffene, muss man dazu sagen. Können Sie vielleicht ganz kurz was dazu sagen, welchen Mechanismus man denn schon kennt, der hinter der Erkrankung steckt? Also ist das eher so, dass noch Virus im Körper ist, der nicht rausgegangen ist? Oder ist das vielleicht eine Immunreaktion? Was ist denn da eigentlich überhaupt die Ursache?
Also gibt es verschiedene Hypothesen, die verfolgt werden. Man geht davon aus, dass eine Entzündungsreaktion im Körper etwas länger anhält. An verschiedenen Stellen im Körper kann das sein. Das erklärt auch, warum wir so mannigfaltig verschiedene Symptome haben. Und es gab auch schon länger die Hypothese, dass eventuell noch Viruspartikel vorkommen können. Und die Entzündungsreaktion ist doch das, was vermutlich vordringlich sehr wahrscheinlich ist. Und Entzündungen im Körper, das wissen auch viele Menschen, führen zu Veränderungen. Die können die Blutgerinnung aktivieren. Auch da sind Entzündungsprozesse um die Gefäße möglich. Wenn man die Therapieansätze sich anguckt, und da gibt es Studien, zielen die dem dann genau auf den Einsatz von Medikamenten. Zum Beispiel in England wird da eine Studie durchgeführt. Da werden Medikamente, die für die Blutverdünnung wichtig sind, eingesetzt oder welche, die mit Gefäßen und deren Krankheiten zu tun haben. Dann werden hier in Deutschland Medikamente eingesetzt. Das macht zum Beispiel in Erlangen die Uniklinik in der großen Studie, die jetzt gefördert wird, dass sie Antikörper, die auftreten, teilweise gegen körpereigene Strukturen und auch bei Covid-Patienten sieht man das.
Gibt es auch in Dessau, in Berlin, in Hamburg, also richtig, breitet sich jetzt immer mehr aus und die Ergebnisse sind vielversprechend, muss man sagen.
Genau, also es gibt einzelne Heilversuche, die berichtet werden, die einen sehr guten Verlauf des Patienten hatten und berichten und man muss jetzt abwarten, wie das in der systematischen Studie ausschaut, in der man dann auch klassischerweise vergleicht zwei Gruppen nebeneinander. Eine Gruppe bekommt das potenzielle Medikament, die andere nicht. Und versucht das dann sauber in der Studie aufzuarbeiten, was wirklich der Nutzen und das Risiko ist.
Ich sehe schon, Sie sehen ganz vieles aus der wissenschaftlichen Sicht. Wir gehen mal zurück in die Praxis und sind jetzt mal bei den Betroffenen. Also ich bin jetzt mal, stelle mir das dann auch so vor, als aus meiner Sicht, dass jemand also ganz belastend diese Symptome hat, erstmal vielleicht selbst eine ganze Weile benötigt, um darauf zu kommen, ich habe jetzt was, das ist nicht normal. Man geht dann von Arzt zu Arzt, vielleicht sagt auch einer, da ist nichts, der nächste sagt es vielleicht auch, dann ist man schon beim dritten und irgendwann sind sie dann tatsächlich bei der Diagnose, von mir aus durch Ausschluss, Long-Covid angekommen. Was können Sie dann tun?
Das Wichtigste ist dem Patienten erstmal, abhängig davon, ist ein Erwachsener oder ein Kind, zu signalisieren, was wir denn wissen über den Verlauf seiner Beschwerden. Und bei Jugendlichen und Kindern kann ich doch oft sagen, bei vielen Symptomen, das ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das von selbst sich erheblich begrenzt und beendet. Und das ist auch erstmal eine ganz wichtige Aussage, weil ganz viel Unsicherheit und Sorge herrscht. Und dann gehen wir den Schritt weiter und beschäftigen uns nochmal damit, ob es andere Ursachen gibt, da das eine Ausschlussdiagnose ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann rückt wieder ganz in den Vordergrund das eigentliche Problem. Also habe ich zum Beispiel vor allem Druck auf der Brust oder Erschöpfung. Und je nachdem führe ich dann auch eine Therapie durch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Ängste habe oder, das haben wir leider auch, eine Magersucht entwickelt bei Jugendlichen, dann wird das natürlich vordringlich behandelt. Und dafür gibt es auch strukturierte Behandlungsmöglichkeiten. Und das funktioniert dann auch nicht so, dass der Kinderarzt oder der Hausarzt das immer alleine durchführt, sondern man macht das interdisziplinär mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die psychosoziale Seite, die erheblichen Krankenstand hat. Also viele Menschen leiden unter entsprechenden Beschwerden.
Gerade da wichtig, dass man dann interdisziplinär zusammenarbeitet. Ganz kurze Zwischenfrage. Also es gibt keinen Laborwert, mit dem man es diagnostizieren kann. Man muss da häufig mit Ausschluss gehen. Ein richtiges Medikament, wo Sie sagen, hier ist die Pille und dann geht's weg, haben Sie auch nicht. Das klingt ja so ein bisschen nach dem Kampf mit dem unsichtbaren Gegner.
Das ist tatsächlich so. Auch die Viren, von denen wir ja die ganze Zeit reden, können wir auch beim akuten Covid nicht sehen. Die sind ganz, ganz klein. Mhm. Aber dieser unsichtbare Gegner, der hat uns schon oft und beschäftigt uns auch oft bei anderen Viruserkrankungen. Das ist also nichts völlig Unbekanntes. Wir kennen Erschöpfungszustände, zum Beispiel nach pfeiferschen Drüsenfieber, was sehr viele Menschen durchmachen, bis sie erwachsen sind. Mhm. Da sind wir bei 80-90% haben die Erkrankung durchgemacht. Und manche,
auch kein Medikament für.
Da gibt es auch kein Medikament, aber es gibt dann auch irgendwann in den allermeisten Fällen den selbstlimitierenden, selbstbegrenzten Verlauf. Wir sehen das auch nach Influenza. Das heißt, das ist nichts Unvertrautes. Und deshalb ist durchaus erstmal Ihr Hausarzt oder Kinderarzt kompetent, diese Probleme anzugehen und dann werben wir natürlich dafür, sich auf den neuesten Stand zu bringen, was Covid anzugehen, um dann auch zu sagen, ja, hier brauchen wir weitere Hilfe. Und dann wählt man den Weg, entweder ein strukturelles Angebot, wenn es sowas wie eine Long-Covid-Ambulanz gibt, oder eben es gibt ein Symptom, das schon ganz im Vordergrund steht, und da suchen wir dann entsprechende Hilfe, zum Beispiel eine Psychotherapie.
Sie arbeiten ja im Rhein-Neckar-Kreis, und das haben wir vorhin angesprochen, Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie. Ganz wichtig, dass da viele Menschen aus unterschiedlichen Gewerken zusammenarbeiten. Im Rhein-Neckar-Kreis arbeiten Sie mit dem Long-Covid-Netzwerk zusammen. Was wird da genau gemacht im Long-Covid-Netzwerk?
Genau, da bin ich also nur einer von vielen, und das ist eine Initiative, die vom Universitätsklinikum, der Abteilung für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, aufgesetzt wurde, zusammen mit der Long-Covid-Ambulanz der Inneren Medizin. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Initiative, weil sie bringt zusammen verschiedene Akteure, die ständig die Gesundheitsversorgung machen und die auch Patienten haben, die Beschwerden haben, die in Richtung Long-Covid und Post-Covid gehen. Und Ziel ist, dass es ein strukturelles Angebot gibt und auch gleichzeitig Kenntnisse erworben werden, die dann wieder geteilt werden. Das heißt, man entwickelt auch Therapiestandards, die man dann als Wissen anderen Ärzten und Therapeuten weitergeben kann. Und das Ganze ist auch gefördert im Rahmen der Studie. Und ich bin einfach nur ein Partner davon und sehe und Kinder und Jugendliche.
Also ist ja eigentlich ein sehr sinnvoller Ansatz. Haben Sie damit gute Erfahrungen gemacht? Also kann man die Versorgung von Patienten mit diesem Krankheitsbild dadurch verbessern? Also wäre das auch ein Modell, das für andere Landkreise Schule machen könnte?
Ich glaube, es ist prinzipiell sinnvoll, dass wir uns verzahnen, was Covid angeht. Und das passiert ja auch in ganz Deutschland. Die Krankheit ist ja so heterogen und der Kenntnisstand ist so dynamisch, dass es von Anfang an ganz wichtig war. Alle Menschen haben in Erinnerung, die ersten beatmeten Patienten Möglichkeiten zu finden und dieses Wissen, was funktioniert, auch zu teilen. Und dasselbe gilt für Long- und Post-Covid. Das heißt, es ist nicht so effektiv, wenn jeder Arzt sein individuelles therapeutisches Regime nach vorne bringt und nichts von den Erkenntnissen der anderen mit annehmen möchte. Es ist da sinnvoll, dass wir Wissen teilen und auch Standards schaffen und dann auch zusammenarbeiten. Das ist besonders effektiv und entlastet dann auch viele allgemeinmedizinische Praxen, aber auch kinder- und jugendmedizinische Praxen, die dann sagen, ich kann diese Patienten eventuell an die und die Stelle verweisen mit den und den Problemen, und da wird ihnen wirklich strukturell und auch professionell geholfen, und dann habe ich gleichzeitig wieder Möglichkeiten in meinem allgemeinen Tun. Das heißt, wir haben sowohl für die Patienten Ansprechpartner und gleichzeitig den Blick für das Allgemeine nicht verloren. Das ist also wie eine Pyramide zu verstehen.
Gibt ja jetzt auch immer mehr Patienten, die auch längerfristige Reha-Maßnahmen brauchen. Es gibt immer mehr spezialisierte Kliniken, also ist schon ein relativ großes Problem. Wie ist da Ihre Erfahrung? Schaffen es die Patienten einigermaßen unbeschadet herauszukommen aus diesem Long-Covid-Syndrom, Post-Covid-Syndrom?
Auch unterschiedlich, je nach auch der initialen Schwere. Es ist schon so, es gab eine große Untersuchung von Krankenkassendaten. Da wurden letztendlich Daten von 38 Millionen Patienten analysiert, und da kam schon ein bisschen raus, dass es einen leichten Zusammenhang gibt, wenn der Verlauf sehr schwer ist, akut, gibt es öfter auch häufiger Post-Covid-Symptome. Ja? Und das bildet auch schon ab, die Antwort auf Ihre Frage, nämlich dass abhängig von wen es denn betrifft, also den sehr alten Menschen, der lange beatmet ist, mit dem Leben gekämpft hat, da ist es so, dass doch oft schwerere neurologische Veränderungen, Symptome lang anhalten und vielleicht auch nicht komplett ausheilen. oder in einem sehr langen Zeitraum nur. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es die andere Seite. Da haben wir ganz milde Verläufe und haben zum Glück auch Symptome, die zwar subjektiv schwer erlebt werden, oftmals selbstlimitierend. Also das ist unterschiedlich. Das ist nicht homogen, also nicht für alle gleich.
Klingt jetzt aber doch optimistisch. Die Wissenschaft wird uns ja dann auch noch die ein oder andere Erkenntnis bringen und uns weiterbringen. Aber mal abschließend die Frage, für wie gefährlich halten Sie das? Bisher ist das ja so ein bisschen Long-Covid unterm Radar geblieben. Es wird darüber berichtet, geht aber in der Impfdiskussion und in der Diskussion über auch politische Fragen, Impfpflicht, Lockdown, ja, nein, welche Maßnahmen sind richtig, welche Nebenwirkungen hat das Impfen, da geht Long-Covid so ein bisschen unter, muss man sagen. Werden wir mit diesem Problem noch zu kämpfen haben in der Zukunft?
Also wir kämpfen damit schon permanent und uns wird das auch weiter beschäftigen wie die Erkrankung selber. Wir dürfen allerdings auch da nicht vergessen, dass wir jetzt, als ich bin Kinderarzt, auch ganz viele andere Kinder haben, die Symptome ausbilden unter den Kontaktreduktionen, die uns auch noch ganz lange beschäftigen werden. Was Ihre Frage...
Stichwort psychische Folgen zum Beispiel.
Psychische Folgen. Es gibt aber auch Kinder, die Übergewicht gewonnen haben, spielsüchtig sind, Augen, Kurzsichtigkeit hat zugenommen. Also es gibt erheblichen Krankenstand durch auch diese Maßnahmen. Und durch die Erkrankung selber ist es sicherlich so, dass wir hier noch nicht abschließend urteilen können, denn wir bewegen uns schon wieder in ein neues Kapitel dieser Pandemie mit neuen Virusveränderungen und die Folgen können schon wieder anders werden. Das heißt, ein Post-Covid kann sich unter Umständen auch variieren, je nachdem, wie das Virus mit uns und unserem Immunsystem interagiert. Sodass ich glaube, wir müssen das ernst nehmen. Die Diskussion, die es anfangs gab, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, ob es das überhaupt gibt, ist eigentlich zur Seite gelegt. Es ist auch nur eine akademische Diskussion. Wir haben viele Menschen, die Beschwerden haben und wir müssen uns dem Problem widmen. Und auch wenn wir im Kinder- und Jugendlichenbereich vielleicht eher nur von 1% der Infizierten sprechen, ist das auf eine große Zahl der Kinder und Jugendlichen, die jetzt auch infiziert sind, ein Ausmaß, was bedeutsam ist.
Also sehr komplexes Thema, das uns noch lange beschäftigen wird. Professor Fritsching aus Heidelberg, vielen Dank, dass Sie da waren und mit uns über dieses schwierige Thema gesprochen haben. Wir hören uns vielleicht nochmal zu dem Thema.
Vielen Dank.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.